Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Ja, heute ist ein besonderer Podcast-Tag, denn bei mir sitzt Hamburgs Ehrenbürger. Er ist erfolgreicher Unternehmer und Umweltschützer der ersten Stunde. Bei mir ist Michael Otto. Herr Otto, schön, dass Sie da sind.
Moin moin, freue mich auch.
Ich freue mich auch auf Ihre Antworten zu den fünf Fragen, mit denen wir mal anfangen. Ihre Lieblingsstadt, ich ahne es, ist
Hamburg. Warum Hamburg? Hamburg ist eine weltoffene Stadt. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Viel Grün, das Wasser, Elbe und Alster. Und es sind auch spannende Themen, die in Hamburg immer wieder diskutiert werden. Kulturelles viel los, also rund um Hamburg gefällt mir.
Sehr schön. Ihr Lieblingsstadtteil
ist das Treppenviertel in Blankenese. Das finde ich immer wieder spannend.
Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz, wo Sie sich ganz besonders
wohlfühlen? Das ist der Elbstrand. Der ist ja fast wie an der Nordsee oder an der Ostsee, aber wunderschön.
Haben Sie das in einer besonderen Fläche? Strandperde ist ja sehr, sehr bruselig, ein bisschen weiter rauf, wird es dann ruhiger. Also wo betrifft man Sie da? So ein bisschen
eingrenzen? Also zumindest würde ich auch sagen, bisschen dort, wo es etwas ruhiger wird, Richtung Wittenbergen. Also da sind ja wunderschöne Plätze.
Ihr Lieblingsgebäude?
Das ist natürlich die Elbphilharmonie. Da gibt's gar nichts.
Und welches Gebäude würden Sie abreißen, wenn Sie eins abreißen dürften?
Naja, ich würde mal sagen, die Türme an der Munzburg sind nicht gerade eine Schönheit für Hamburg.
Ja, das war kurz, schnell und schmerzlos. Kommen wir mal zum Thema, Sie haben ja Hamburg auch geprägt. Und was ich immer noch beeindruckend finde, ist, wenn man sich Ihre Biografie anschaut, dass Sie ja wirklich ein Umweltschützer der ersten Stunde waren, dass wahrscheinlich noch viele über das Thema überhaupt gelacht haben. Hatten Sie so ein Damaskus-Erlebnis, dass Sie gesagt haben, es muss sich was tun?
Ja, eigentlich, das war damals der erste Bericht, ein Club of Rome 1972, Grenzen des Wachstums. Und den fand ich schon sehr beeindruckend und fand, das war ein wichtiger Bericht, um letzten Endes Bewusstsein zu wecken. Aber noch wichtiger fand ich, zu handeln. Und da habe ich gesagt, ja, da kann man nicht einfach auf die Politik, auf die Industrie verweisen und sagen, die sollen nun mal was tun und müssen in die Puschen kommen, sondern zum Schluss muss jeder Bürger bei sich anfangen, aber natürlich auch jeder Unternehmer. Und das war bei mir eigentlich so dieser Schlüsseleffekt, dass ich gesagt habe, gut, dann muss ich bei mir im Unternehmen anfangen, zuerst mit Einzelprojekten, dass ich, weiß ich, unsere Kartonage auf Altpapier recyceln umgestellt habe und. Und dann 1986 das Thema Umweltschutz zum Wahl Unternehmensziel erklärt habe, ein Umweltmanagement aufgebaut habe, sodass wir systematisch unsere Standorte überarbeitet haben und Anfang der 90er Jahre dann begonnen haben, unser gesamtes Sortiment zu überarbeiten im Hinblick auf Umweltfreundlichkeit. Das war ein Riesenunterfangen natürlich und das ist ein Prozess, der natürlich viele, viele Jahre brauchte und der auch permanent auch weitergeht, der nie abgeschlossen ist, weil es immer wieder neue Erkenntnisse gibt über entsprechende chemische Bestandteile in Farben, in Ausrüstung von Textilien, aber auch in Spielwaren, in anderen Produkten, sodass man auch immer wieder auf den aktuellen Stand sein muss, um die Sortimente zu bearbeiten.
Was haben andere Unternehmer, weil sie ja wirklich sehr, sehr früh angefangen haben und damals ja Ökologie noch für ein Thema von irgendwie Langhaarigen gehalten wurde, was haben Sie da so für Reaktionen bekommen?
Naja, freundlich gesagt war es eher so, dass die mich als Exoten ansahen und eigentlich dachten, naja, also jetzt müssen wir doch schauen, dass wir umsetzen und Ergebnis voranbringen und was denkt der da alles, was man noch machen soll? Naja, also wie gesagt, es wurde ein bisschen geschmunzelt, aber ich glaube, heute ist das einfach eine Selbstverständlichkeit für alle Unternehmen, ihre Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu überarbeiten, die ihre Ziele zu entwickeln und vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitzunehmen, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
Dass es von einem Exoten zu einem Querschnittsthema wurde? Und wenn das in so grobe Eingrenzen, so 91 sind Sie zum Beispiel Ökomanager des Jahres geworden. Das zeigt ja, da war das Thema schon ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen.
Ja, natürlich gab es auch in der Politik, aber vor allen Dingen auch natürlich sehr viele NGOs, die dieses Thema auch intensiv natürlich in die Öffentlichkeit gebracht haben. Aber ich würde sagen, breites Thema war das dann eigentlich erst im neuen Jahrtausend, also nach 2000, dann wurde es eigentlich breiter von immer mehr Unternehmen aufgegriffen. Und heute würde ich sagen, ist es das täglich Brot eigentlich aller Unternehmen.
Sie haben 1993 die Michael-Otto-Stiftung für Umweltschutz gegründet.
Ja, ich war der Meinung, dass auf der einen Seite es wichtig ist, dass man bei sich persönlich anfängt im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz, dann im Unternehmen, also dort, wo man die Möglichkeit hat, auch entsprechend umzusetzen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann darüber hinaus auch in unserer Gesellschaft oder auch international entsprechend etwas zu bewegen, dann meine ich, hat man auch eine gewisse Verantwortung dafür. Und das war für mich eigentlich dann so die Entscheidung, über eine eigene Umweltstiftung dann auch noch breiter zu wirken und die Möglichkeiten dort zu nutzen.
Und heute sind Sie ja in der Nachfolgestiftung der Kuratoriumsvorsitzende. Wie muss ich mir eigentlich so eine Arbeitswoche von Michael Otto vorstellen? Geht da irgendwie alleine drei Viertel der Zeit für Umweltarbeit drauf?
Also ich würde schon sagen, ja, etwa drei Viertel der Zeit sind heute für meine verschiedenen Stiftungen. Das ist also nicht nur Umwelt, das ist natürlich aber der Schwerpunkt, Sozialthemen auch. Das ist vor allem Jugendarbeit, also auch hier unser Young Classics, also Jugendliche an die Musik heranzuführen, für Musik zu begeistern. Das sind aber auch Themen wie Förderung, Unterstützung der Demokratie. Das ist gerade eine aktuelle Stiftung, die ich im letzten Jahr gegründet habe. Das sind aber auch Initiativen wie für World Future Council oder Stiftung Klimawirtschaft, die ich gegründet habe, wo dann die CEOs mit ihren Unternehmen in dieser Stiftung sind. Und zwar aus den verschiedensten Bereichen der Industrie, aber alles Unternehmen, die letzten Endes bis 2045 auch ihre Unternehmen klimafreundlich stellen wollen und wo wir gemeinsam in der Stiftung Klimawirtschaft dann daran arbeiten, Vorschläge der Politik zu machen, wie die Rahmenbedingungen aussehen müssen, damit wir die Ziele erreichen können für die Wirtschaft. Und zwar gerade mit dem Wissen der Praxis, dass wir sagen, was funktioniert nicht. Da sind wir in Gesprächen mit der Politik, mit den Bundesministerinnen und Ministern, mit dem Bundeskanzler, um hier letzten Endes auch die Ziele erreichen zu können.
Sie sind ja auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group. Wünscht man sich da eigentlich auch, dass so im weltweiten Markt Umweltkomponenten wichtiger werden? Das ist ja auch ein Wettbewerbshindernis, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was jetzt für chinesische Anbieter mit Billig-Einwegwaren ohne Lieferkettengesetz und ohne Umweltschutz auch auf den deutschen Markt bringen.
Das ist wichtig. Ich bin der Meinung, letzten Endes ist es wichtig, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern dass wir auch weltweit das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sozialstandards eigentlich zur Selbstverständlichkeit hin entwickeln. Das muss die Voraussetzung sein, um nachhaltig und dauerhaft überhaupt erfolgreich zu sein. Und wenn in Omnic Anbieter sind, die all das nicht erfüllen, dann bin ich der Meinung, da müssen wir auch schauen in Europa, dass alle, die in Europa auf den Markt kommen, letztendlich auch diese Standards einhalten. Denn sonst haben wir Wettbewerbsverzerrung. Ich bin immer für Wettbewerb, denn dadurch kann man immer nur angeregt werden und schauen, dass man besser wird. Aber wir brauchen, wie man heute so schön sagt, ein Level Playing Field. Wir brauchen fairen Wettbewerb, gleiche Wettbewerbsverhältnisse. Und das ist wichtig, dass dafür dann auch gesorgt wird.
Und da mangelt es so ein bisschen dran, wenn ich so ein Lieferkettengesetz mir anschaue, das betrifft europäische Unternehmen, aber nicht unbedingt die Anbieter, die von außen.
Ja, und da müssen wir schauen, dass ob Lieferkettengesetz oder ob beispielsweise unsere Vorschriften im Hinblick auf gefährliche Chemikalien, dass die natürlich von allen eingehalten werden, die in Deutschland ihre Ware anbieten. Denn es kann nicht sein, dass dann hier Spielwarenbekleidung angeboten wird mit hochgefährlichen Chemikalien und da nichts unternommen wird. Da kann man natürlich dann Niedrigpreise machen, und dann eventuell noch über Sweatshirts produzieren, das ist natürlich nicht in Ordnung. Und da müssen wir auch schauen, dass so etwas nicht passiert.
Welche Rolle kommt denn eigentlich den Unternehmen und der Wirtschaft zu? Muss man selber Vorreiter sein oder sind Sie auch dafür, dass der Staat mehr regelt und reguliert, damit die Wirtschaft auf den richtigen Pfad gebracht wird?
Also einmal ist es wichtig, dass die Wirtschaft natürlich auch von sich aus aktiv wird, Initiative entwickelt. Aber wir brauchen Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, dass dann auch solche Entwicklungen gefördert werden. Incentives, Unterstützung, dort, wo dann auf freiwilliger Basis auch wichtige Dinge sich nicht vernünftig entwickeln, dann werden auch jedenfalls Gesetze und Verordnungen notwendig sein.
Den Eindruck, dass Hamburg so ein bisschen auch aus der Historie gelernt hat, dass man dieses Brückenbauen, was sie auch in der Stiftung wollen, einfach wenn auch durch diesen Stadtstaat, durch die Bürgergesellschaft einfacher möglich ist. Müsste man dieses Modell vielleicht auch landes- und europaweit versuchen, stärker zu leben?
Also wichtig ist auf jeden Fall, wir werden unsere Ziele nur erreichen können, wenn Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und letztendlich dann auch die Gesellschaft hier auch sehr stark vertreten, gerade über NGOs, zusammenwirken. Nur dann sind wir schlagkräftig, nur dann werden wir es umsetzen können. Denn es bedeutet ja auch, wir müssen die Menschen mitnehmen. Das ist entscheidend. Denn wenn wir die Menschen nicht mitnehmen und die sich überrumpelt fühlen und von der Seite dann eher blockieren, werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Das Gleiche gilt für Umweltschutz, das Gleiche gilt für den Natur- und Artenschutz. Das kann man nicht gegen die Menschen machen, immer nur mit den Menschen. Also ganz, ganz wichtig, dann auch die Menschen mitzunehmen.
Das ist ein schönes Stichwort. Wir haben ja gerade die Ausstellung, die Sie ja auch mit der Stiftung mit unterstützt haben, im MKD Water Pressure, wo es ja eigentlich um Lösungen für weltweite Probleme wie Wasserknappheit, Überflutung, Verschmutzung, gestörte Wasserkreisläufe geht. Die Ausstellung guckt ja auch sehr stark auf Hamburg. Sind wir gerade in Hamburg so besonders prädestiniert dafür, uns um das Thema Wasser zu kümmern?
Also es liegt natürlich nahe, weil Wasser spielt natürlich in Hamburg insofern auch eine Rolle. Hamburg liegt an der Elbe und Flüsse sind natürlich auch wichtig für die Schifffahrt. Aber letzten Endes ist es auch wichtig, dass man die Flüsse nicht verunreinigt. Das heißt deswegen, das ganze Thema Abwässerklärung, Rückgewinnung auch von Rohstoffen aus Abwässern, aber auch das Thema Trinkwasser natürlich für Großstädte immer wieder ein wichtiges Thema. Und deswegen halte ich das Thema Wasser für besonders wichtig, denn Wasser ist Leben. Wasser ist notwendig für die Menschheit, aber auch für die Natur, für alle Lebewesen. Und das ist auch ein Thema, was wir über meine Umweltstiftung in die Schulen hineinbringen. Über unser Konzept Aquaagenten sind wir dabei, in den 4. und 5. Klassen, zuerst an Hamburger Schulen, hier haben wir 30, 40 Hamburger Schulen, inzwischen aber in Schleswig-Holstein und in 5 anderen Bundesländern, wo wir das Thema Wasser nahebringen. Und zwar nicht nur, dass wir den Lehrern Lehrunterlagen zur Verfügung stellen, ganz lebendig mit den Schülerinnen und Schülern daran zu arbeiten, sondern dass wir auch vor allen Dingen das verbinden mit Ausflügen, zum Beispiel zum Wasserwerk, um zu sehen, wie Trinkwasser gewonnen wird, um zu sehen, wie Abwässer gereinigt werden. Aber auch in Zusammenarbeit hier in Hamburg zum Beispiel mit dem NABU, wo wir dann sehen, wie in kleinen Gewässern die Kinder dann schauen können mit der Lupe, was da alles für Lebewesen drin sind und was die Natur so mit sich bringt. Also das heißt auch, wie man die Natur schützen muss, um das alles zu schützen.
Das ist ja auch so eigentlich eine Erfolgsgeschichte, weil wir haben ja vorhin über Ihre frühe Ökoarbeit gesprochen. In den 70er, 80er Jahren war die Elbe einfach furchtbar dreckig. Also ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, bestimmte 1 Liter im Hafen entnommen wäre tödlich gewesen, weil da so viele Schwermetalle drin waren. Heute können wir der Elbe schwimmen. Sind das auch so manchmal Dinge, die wir irgendwie als Alltäglichen gar nicht mehr die Erfolge wahrnehmen?
Das ist in der Tat, da ist viel passiert. Zuerst bei uns hier damals natürlich in Westdeutschland über entsprechende Vorschriften für Abwässer, über Klärung von Abwässern. Aber als dann die Wiedervereinigung war, da gab es natürlich die Notwendigkeit, gerade auch in den neuen Bundesländern dafür zu sorgen, dass wir entsprechende Klärwerke, wenn Sie denken, in Dresden wurden die Abwässer direkt in die Elbe geleitet. Und ich weiß, damals war ich mit Herrn Foschauer, der damals Bürgermeister war, im Gespräch, wie weit können wir als Stadt Hamburg nicht eventuell Dresden helfen, hier letzten Endes Klärwerke zu bauen. Das kommt uns in Hamburg ja zugute, wenn das Wasser auch hier in der Elbe dann sauberer wird. Denn bevor wir von Hamburg aus die letzten 3% auch noch versuchen, Verunreinigung rauszunehmen, sollten wir schauen, dass wir dann lieber in den neuen Bundesländern von den chemischen Werken, von den Städten entsprechend die Abwässer klären. Und es ging noch weiter bis hin nach Tschechien. Auch da hat die Bundesrepublik ja entsprechende Programme entwickelt, auch in Tschechien zu unterstützen. Das war notwendig, um dann wirklich saures Wasser zu bekommen, denn da hatten wir früher keinen Einfluss drauf. Ne?
Haben Sie schon mal
eine
Elbe gebadet?
Ja, selbstverständlich. Ich habe einmal als in der Volksschule damals, da konnte man noch in den 50er Jahren in der Elbe baden. Da war die Elbe noch sauber. Später wurde sie dann, wie gesagt, immer schmutziger zum Schluss, also so, dass Badeverbot war. Nein, es ist ja absolut wieder erlaubt, in der Elbe zu baden, weil wir Badequalität haben in der Elbe. Und da habe ich natürlich auch in der Elbe dann in den letzten Jahren mal wieder gebadet.
Wie nachhaltig ist denn Hamburg so insgesamt? Weil Sie kommen ja auch viel rum und schauen so auf die Städte. Das Thema ist in Hamburg ja, muss man sagen, seit Jahrzehnten präsent. Aber ist Hamburg wirklich nachhaltig?
Ich würde sagen, es sind einige gute Ansätze in Hamburg. Aber Hamburg ist bei weitem nicht dort, wo wir hin müssen. Die Wirtschaftswoche erstellt mit Koalitionspartnern jährlich immer eine Liste der 71 Großstädte in Deutschland im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und im Nachhaltigkeitsranking liegt Hamburg bei den 71 Städten auf Platz 44. Ich würde sagen, das ist nicht sehr ehrgeizig. Und da muss Hamburg also deutlich nachlegen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine schon lange angekündigte, aber hoffentlich nun langsam auch mal erstellte Nachhaltigkeitsstrategie für Hamburg. Die haben wir nicht. Wir brauchen einen Nachhaltigkeitscheck. Das heißt, Großprojekte, die überprüfen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Ein Nachhaltigkeitscheck, den andere Bundesländer bereits haben, den auch Hamburg in der Bürgerschaft 2018 bereits verabschiedet hat, nur nicht umgesetzt hat. Also es ist einiges noch zu tun in Hamburg.
Was würden Sie sich da konkret wünschen? Haben Sie so ein...
Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt die Dinge sehr schnell umsetzen. Die Nachhaltigkeitsstrategie. Wir sind dabei vom Nachhaltigkeitsforum Hamburg, welches ja seit einigen Jahren in meiner Umweltstiftung angesiedelt ist. Das ist ein Forum, wo letztendlich alle Stakeholder, also von Wirtschaft, von Gewerkschaften, von Kirchen, von NGOs, wo alle dort zusammenkommen, um sich Gedanken zu machen und um Vorschläge zu machen, was notwendig ist, um nachhaltiger zu werden und hier im Gespräch mit der Politik dann auch zu erarbeiten und darauf zu drängen, welche Dinge notwendig sind. Und da drängen wir gerade auf das Thema, wir brauchen endlich die Nachhaltigkeitsstrategie für Hamburg.
Gibt es sonst irgendwas, wo Sie sich immer noch ärgern, weil Sie sagen, wir haben jetzt das Jahr 2024 und trotzdem gibt es das in Hamburg noch nicht?
Naja, gut, wie gesagt, damit hängen natürlich viele Themen zusammen, wo wir sagen, die müssen nun auch umgesetzt werden. Und das führt natürlich hin bis zur Planung, natürlich auch bis zur Digitalisierung der Behörden. Das führt dazu, dass schnellere Entscheidung in der Umsetzung ist. Wir müssen uns Gedanken machen über das Thema, wie wir letztendlich die Flächenversiegelung auch wieder reduzieren können oder rückgängig machen können, wie wir die Erhitzung im Stadtkern, was wir dagegen tun können. Es gibt also viele Themen, wo wir rangehen müssen, wenn wir da wirklich dauerhaft Erfolge haben wollen.
Wer muss da nicht vorangehen? Ist es die Politik oder sind es die Unternehmen?
Also ich bin der Meinung, natürlich die Politik ist gefragt, aber wir können uns sicher auch die Politik berufen. Die Wirtschaft, die Unternehmen müssen von sich aus natürlich aktiv werden. Das erwarte ich auch. Also von der Seite sollten wir auch durchaus Initiatoren werden, was wir häufig auch sind. Also von der Seite sehe ich gleichermaßen die Notwendigkeit, bei den Unternehmen wie bei der Politik. Soll auch keiner die anderen jetzt zuschieben, wer da nicht genügend tut oder mehr tun sollte. Wir als Unternehmen müssen natürlich ganz klar auch vorne dabei sein. Aber was ich erfreulich finde, wir haben ja auch in der Hamburger Wirtschaft jetzt gerade die Initiative durch die Handelskammer begonnen, indem wir gemeinsam mit der OECD ausgearbeitet haben, wie erreichen wir, dass wir bereits 2040 klimaneutral in Deutschland sind, in Hamburg sind. Was müssen die Unternehmen tun? Was können die Unternehmen tun? Und was müssen wir sofort anpacken? Und ich glaube, diese Zielsetzung, dass wir aus der Wirtschaft sagen, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein, diese Zielsetzung sollte allerdings auch die Politik fassen. Denn Bayern und Baden-Württemberg haben bereits erklärt, sie wollen bis 2040 klimaneutral sein. Ich meine, da würde es Hamburg gut zu Gesicht stehen, sich auch dazu erklären, bis 2040, so wie es die Wirtschaft gemacht hat, klimaneutral zu sein.
Ist das zu schaffen? Und das ist so Ärger, als sagt der Motto, man mit für 4 Jahren gewählt, heute klingt das gut, 2040 und 2034, merkt man dann, oh Gott, man schafft es gar nicht.
Ich bin der Meinung, wenn wirklich der Wille da ist und gerade auch bei der Wirtschaft der Wille da ist, und wir hatten da ja gerade auch eine Konferenz gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, wir haben da schon von der Handelskammer auch schon entsprechend nachgearbeitet, wenn man gemeinsam es anpackt und die Zivilgesellschaft auch dazu nimmt, auch das ist wieder ganz wichtig, denn wir brauchen letzten Endes die Menschen, dass die Menschen auch mitziehen und letzten Endes das unterstützen. Und natürlich die Wissenschaft, die eben auch hier entsprechende wissenschaftliche Unterstützung geben, was machbar ist, was am schnellsten, am besten, am kostengünstigsten machbar ist. Dann ist es meines Erachtens machbar, aber es muss mit Maßnahmen unterlegt sein und wir brauchen permanente Zwischenchecks, wie weit wir sind, was wir erreicht haben. Dann, meine ich, lässt sich durchaus erreichen. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema klimaneutrale Verkehre. Wir haben von unserer Tochtergesellschaft Hermes die Paketzustellung in Hamburg Ende letzten Jahres komplett auf Elektromobilität umgestellt. Durch Elektro-Vans, aber auch durch Elektrofahrräder. Komplett Elektromobilität. Wir brauchen jetzt nur genügend grünen Strom. Das ist natürlich eine weitere Forderung. Auch da müssen wir dran arbeiten. Aber wie gesagt, es ist vieles machbar. Wir müssen nur anpacken.
Stichwort Elektromobilität. Da muss ich mir manchmal die Haare raufen, wenn ich sehe, wir haben die besten Autohersteller und wir diskutieren früher als andere eigentlich über das Thema Nachhaltigkeit und trotzdem kommt der beste Elektroautomobilhersteller nicht aus Deutschland?
Ja, da muss man wirklich sagen, hat die deutsche Automobilindustrie das Thema leider etwas verschlafen. Vielleicht auch bewusst verschlafen. Denn der Benziner und der Diesel liefen ja immer noch so gut und brachten hervorragende Gewinne, sodass man wahrscheinlich sich schwer tat, nun deswegen davon abzulenken. Das ist mein Eindruck jemals gewesen. Also von der Seite waren wir spät dran. Allerdings jetzt ist auch da deutlich natürlich sehr viel mehr Schwung reingekommen.
Erwarten Sie ein ökologisches Wirtschaftswunder?
Also Wirtschaftswunder ist ein bisschen übertrieben. Aber ich kann mir vorstellen und ich bin überzeugt, dass wir durch viele Maßnahmen, um die Wirtschaft bis 2045, ist die Zielsetzung in Deutschland, klimaneutral zu stellen, dass da viele Investments da sind, die letztendlich auch eine Wirtschaftsbelebung bringen, die auch Arbeitsplätze schaffen. Also von der Seite werden wir durchaus die Wirtschaft dadurch beleben können.
Sie sind hier in Hamburg auch sehr engagiert. Stichwort Naturkundemuseum. Freut sich die Stadt seit langem drauf, hat sich natürlich auch mal so ein bisschen verzögert. Wie ist denn da der Stand?
Guter Stand ist, dass ein Standort gefunden worden ist in der Hafen City und dass jetzt daran gearbeitet wird, sowohl was die Planung, die Architektur, auch die Inhalte. Denn es soll ja sowohl Forschung dort verbunden sein mit Präsentation. Das heißt, es soll wirklich ein attraktives Museum sein für die Bürger in Hamburg, aber auch für die Touristen. Und man kann da wirklich auch viele Touristen mit anziehen, mit begeistern mit einem gut gemachten Naturkundemuseum. Aber wie gesagt, verbunden mit der Forschung. Da wird in Aumit dran gearbeitet an dem Konzept.
Hamburg hat hier immer noch eine sehr, sehr große Sammlung, die man halt kaum sehen kann, weil das Museum in der Operation Gomorra zerstört wurde. Glauben Sie, dass das so ein richtiger Magnet wird für die Stadt, für die Hafen City?
Also da gibt es schon Highlights, die leider im Augenblick bei weitem nicht alle sichtbar sind und vor allen Dingen, die im Augenblick auch leider von der Aufbewahrung gefährdet sind. Überhaupt nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gut aufbewahrt sind. Also auch das ist
nämlich ein Keller
dringlich gelagert in Zwischenräumen. Ich habe die mir einmal alle angeschaut. Also da müssen wir aufpassen, dass uns da nicht einiges kaputt geht. Wir werden sicherlich auch einiges dazu ergänzen müssen. Aber es gibt hier auch schon durchaus Förderer, die auch interessante Produkte haben, die auch bereit wird, diese dem Naturkundemuseum dann zur Verfügung zu stellen.
Welches Naturkundemuseum in Deutschland gefällt Ihnen denn besonders gut von dem System?
Also ich würde sagen, Berlin ist schon sehr attraktiv. Berlin ist schon sehr attraktiv und hat ja auch eine hohe Frequenz.
Wann glauben Sie, kann ich da mit meiner jüngsten Tochter hingehen?
Also da möchte ich nicht festlegen, denn da bin ich nicht alleine für verantwortlich.
Viermal Daumen noch dieses Jahrzehnt.
Da würde ich von ausgehen, ja. Da würde ich von ausgehen.
Als Bürger werden Sie wahrscheinlich auch sehen, dass unweit des neuen Museumsstandortes ein abgebrochener Wolkenkratzer steht, der Elbtower. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, das ist natürlich tragisch, dass man letztendlich ein Investor da vertraut hat, der vielleicht dieses Vertrauen nicht verdient hat. Und es müssen jetzt schnell Lösungen gefunden werden. Dadurch, dass ja Insolvenz angemeldet wurde, ist eine Lösung jetzt auch schneller möglich. Aber jetzt muss auch schnell gehandelt werden.
Aber Sie haben kein Interesse
an den Kursen, oder? Nein, da habe ich kein Interesse drin.
Ja, einige geben, die durchaus mit dem Gedanken spielen. Glauben Sie, dass der fertig gebaut wird?
Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt den bestehenden Teil, wo ja schon sehr hohe Investitionen drin sind, zu einem sehr günstigen Preis bekommt, dass jemand sagt, okay, und wenn ich dann den Rest zu Ende baue, dann ist das Ganze ein Investment, das rentabel ist und wirtschaftlich ist. Also in dieser Mischung könnte ich mir schon vorstellen.
Sie planen ja noch, das finde ich ganz spannend, so eine Art Sicherheitskonferenz von München übertragen auf das Thema Nachhaltigkeit, diese Sustainable Conference, die im Oktober stattfinden soll. Was planen Sie denn da?
Ja, das ist die Hamburg Sustainability Konferenz, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Zusammenarbeit initiiert worden ist, wo als Partner weiterhin die UNO-Organisation UNDP dabei ist, wo die Stadt Hamburg dabei ist und meine Umweltstiftung dabei ist. Wir zu viert haben die Initiative begonnen und haben jetzt auch ein Team schon im letzten Jahr aufgebaut, welches die Inhalte, die Programme erarbeitet, dann auch die verschiedenen Formen, wie letzten Endes die einzelnen Themen im großen Plenum, in einzelnen Diskussionsrunden, in Workshops, wie die erarbeitet werden können. Wichtig ist, es ist ein hochkalibriges internationales Forum mit Staatschefs und Chefinnen, die kommen werden. Gleichberechtigt der globale Süden eingebunden. Ganz wichtig sind aber im Augenblick in unseren ganzen Gremien, die wir haben, ist der globale Süden auch mit brillanten Vertreterinnen und Vertretern eingebunden, um die Programme zu erarbeiten. Aber auch letztendlich NGOs, die eingebunden sind. Also das heißt, wir wollen hier wirklich die Politik, die Wirtschaft, dann aber auch die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft zusammenführen. Es soll aber, und das ist ganz wichtig, nicht mal eine Konferenz sein, wo man sagt, eine von vielen, wo man hinterher rausgeht und sagt, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben, sondern es ist eine Konferenz, wo wir ganz klar sagen, es geht hier letztendlich um Handlung. Das heißt, wir wollen aufzeigen, was gibt es schon Best Practice zur Lösung bestimmter Themen? Wie kann man dieses ausrollen dann national, international? Welche Ansätze gibt es, die man zusammen erarbeiten kann, die auch auf solchen Konferenzen zumindest erörtert werden können, wo man aber hinterher dann Follow-up-Termine hat, um die Dinge umzusetzen? Also handlungsbezogen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur theoretisch, sondern handlungsbezogen soll die Konferenz sein. Und zwischen den Jahreskonferenzen finden dann auch durchaus weitere Workshops und Veranstaltungen statt, über die dann weitere Themen vorangebracht werden sollen, die dann bei der nächsten Konferenz dann wieder vorgestellt werden.
Also es ist Joe's Job, dass man also quasi, wenn ich in München bin, es ist Joe's Konferenz, kann ich da nicht reinmarschieren und sagen, hör ich mir mal an. Gibt es da auch Angebote, um die Hamburger mitzunehmen und zu informieren?
Ja, es wird insofern eine Konferenz sein, die natürlich begrenzt ist von Anzahl, also nicht wie die COP mit zigtausend Teilnehmern. Nein, es ist, wird begrenzt sein, nur auf Einladung. Aber es wird parallel dazu in Hamburg eine Woche veranstaltet zu dem Thema der 17 Sustainability Development Goals, also der 17 Ziele, die letztendlich festgelegt worden sind, die wir erreichen wollen und wo wir auch eine Bestandsaufnahme machen, wie weit sind wir. Und da kann man uns schon gleich sagen, wir sind bisher nicht sehr weit. Wir müssen sehr viel mehr machen, um unsere Ziele zu erreichen. Und wie gesagt, da werden auch verschiedene Veranstaltungen, auch für die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg sein, eine ganze Woche lang, wo sie sich daran beteiligen können, sodass auch die Stadt mit einbezogen wird.
Fragen Sie uns ein paar Namen, die wir da erwarten dürfen?
Das ist im Augenblick noch natürlich klar. Ich meine, dass der Bundeskanzler kommt und Bundesminister und Bundesminister, ist klar. Aber wer sonst noch teilnimmt, die Einladungen sind gerade erst verschickt, sodass wir im Augenblick, also von der Seite, natürlich auch noch nicht den Überblick haben, über Zusagen, wie alles kommen wird, ist ja auch noch etwas Zeit. Also deswegen.
Das Zentrum ist dann quasi.
Nein, wir werden das sowohl im Rathaus als auch in der Handelskammer machen. Das werden die beiden Hauptzentren sein und der werden auch einzelne Räumlichkeiten natürlich für kleinere Veranstaltungen und so weiter da sein. Aber das Zentrum wird Handelskammer und Rathaus sein.
Ich sehe, das ist gerade so ein Thema, was Sie richtig umtreibt.
Ja, das ist. Es ist auch wichtig, wir brauchen Tempo, wir brauchen Geschwindigkeit. Alle reden immer und es wird zu wenig gehandelt. Und deswegen, für mich war entscheidende Voraussetzung für diese Konferenz, dass sie sich abhebt von anderen, dass sie wirklich handlungsbezogen ist, dass wir weitergehen, dass wir die Leute begeistern. Denn es ist beachtlich, was es alles schon möglich ist. Nur es wird nicht weiter umgesetzt, wo man sagen kann, warum wird es nicht ausgerollt? Und festzustellen, was sind denn eigentlich die Hinderungsgründe? Warum übernehmen andere Länder andere Regionen, nicht Dinge, die woanders funktionieren. Was hindert die dran? Genau das sind so die wichtigen Themen.
Sie irgendwo im Ausland was gesehen, wo Sie das Gefühl haben, das sollte Hamburg übernehmen? Fahrwerkstatt in Kopenhagen, keine Ahnung. Also so Dinge, wo Sie sagen, Mensch, da ist Hamburg auch ein bisschen vielleicht lahmarschig auf Deutsch gesagt.
Naja gut, ich meine, es gibt da einen Verbund von über 130 Städten, die wollen sogar bis 2030 klimaneutral sein. Das ist natürlich schon nochmal ein anderes Kaliber. Aber um mal zu zeigen, was auch super ehrgeizig wäre, aber ich wäre schon froh, wenn Hamburg bis 2040 sich zumindest dazu erklärt.
Ja, wir sind am Ende der Zeit. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Otto, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wir sind gespannt, wie denn diese Konferenz im Oktober vielleicht ein bisschen die Stadt und die Welt verändern kann.
Ihnen auch vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast. Nee.